And now,
ladies and gentlemen, the original.
Hey yo, der All Ball Podcast ist wieder am Start. Wir haben einen Dienstagmorgen und frisches Zeug auf die Ohren für euch. Nee, noch ist nicht Dienstag, aber der Rob und
yes.
Ich.
Ja, ich bin da.
sind hier am Start mal wieder. Es ist bei uns jetzt gerade Sonntagabend bei dieser Aufnahme. Ich bin frisch aus dem ICE raus mit Verspätung wie üblich. Aber die Episode ist packed. Also wir haben viel drin. Die NBA, da geht's wieder drunter und drüber in manchen Teams. Der NBA Cup ist auch ganz weit fortgeschritten. Das Finale steht an. Am Dienstag, also quasi dann heute, steigt das Finale. Und wir haben auch ein bisschen ein paar College-News im Gepäck. Ein paar Sachen, die uns beschäftigen. Eumel der Woche ist sowieso dabei. Bisschen ranten werden wir vielleicht auch. Also heute mal wieder von allem etwas. Mal schauen, wie lang es geht. Wir haben Bock und ja, mit was wollen wir reinstarten, Rob? Direkt NBA Cup.
Ja, ich würde sagen, NBA Cup ist ja aktuell. Das Final Four hat ja in Las Vegas stattgefunden und das Finale bleibt noch aus. Vorm Final Four haben die Spurs natürlich meine Lakers rausgehauen, was ich sagen muss, zu meiner Überraschung, weil ich wusste, dass das schwer wird gegen die Spurs, weil die so vom Style her den Lakers gar nicht liegen. Die sind jung, die sind athletisch, die sind schnell. Alles, was die Lakers sind, nicht sind. Und deswegen gab es da dementsprechend Probleme, auch ohne Wemby.
Ja.
Und haben sie kassiert. Also kann man nicht anders sagen. Ja. Zu Recht verloren. Über die Defensivleistung der Lakers können wir gleich noch reden. Aber lass uns erstmal über die Gewinner sprechen. Das sind die Spurs, die praktisch jetzt im Finale stehen. Die nämlich OKC rausgehauen haben.
Ja. Und das ist crazy,
weil das ist erst die zweite Niederlage der Thunder dieses Jahr, also in dieser Saison.
Ja.
Und Wemby kam von der Bank, hat 22 Punkte gemacht in 20 Minuten, hat vollkommen gereicht. Und die Spurs sind ein super schnelles Team mit Stephon Castle und Aaron Fox.
Ja.
Die bringen halt jedem irgendwie Probleme.
Ja, es ist crazy. Also ich habe das auch, ich meine, klar, jeder, der unsere Preview gehört hat, weiß, wie wir die Spurs eingeschätzt haben. Gut, aber nicht so gut. Und das ist wirklich erstaunlich. Also jetzt auch die letzten x Spiele, wie viel waren es, die Wemby verpasst hat? 10 oder so? Also ich glaube, relativ viel. Und eigentlich haben sie nicht nachgelassen. Klar, sie haben gleichzeitig jetzt einen wieder erstarkten, wieder fitten De'Aaron Fox an Bord. Darf man nicht vergessen. Die letzten Jahre einer der besten, wenn nicht der beste Clutch-Performer in der ganzen NBA. Also, der weiß, wie man den Ball in den Korb bringt. Und was mir besonders aufgefallen ist, also ich muss sagen, klar, Rookie of the Year war er, aber Stephon Castle ist legit. Also, das ist kein, okay, cool, der ist ein junger Spieler, der war Rookie of the Year, schauen wir mal. Also, ich habe das Spiel gegen die Lakers, da habe ich mir das letzte Viertel durch meinen Japan-Chatlag in aller Herrgottsfrüh live reingezogen, weil ich nicht mehr pennen konnte. Das war All-Star-Niveau auf jeden Fall. Also das war mit einem krassen Selbstverständnis, mit einem großen Selbstbewusstsein ist er in die Aktion gegangen. Und das ist nicht der typische, okay, ich bin halt Scorer und dann hört's auf, sondern es ist ein vollwertiger Basketballspieler, jetzt schon in dem jungen Alter. Er hat eine krasse Präsenz, trifft gute Entscheidungen, findet auch den offenen Mitspieler. Und wie du sagst, den Lakers hat das überhaupt nicht gelegen. Vor allem er hat ihnen große Kopfschmerzen bereitet, konnte eigentlich machen, was er will fast. Also er ist zu seinen Spots gekommen. Und das dann natürlich in Kombination mit De'Aaron Fox, der quasi genau das Gleiche veranstaltet, war too much für die Lakers und dementsprechend haben sie eine gute Klatsche kassiert und leider Gottes aus deiner und auch meiner Sicht eben den NBA Cup frühzeitig beendet.
Mhm. Die Knicks haben die Orlando Magic geschlagen, stehen damit auch im Finale und stehen dann praktisch den Spurs gegenüber. Jalen Brunson hat 40 Punkte gemacht.
Yes.
Karl Anthony Towns 29, Anunobi 24. Das ist der 9. Sieg der Knicks in 10 Spielen. Die sind on fire momentan.
Die sind jetzt endlich das, was wir gedacht haben, dass sie sind.
Ja, so. Deswegen freue ich mich besonders auf das Spiel gegen die Spurs, weil ich glaube, das wird ein cooles Spiel.
Ja, voll. Also ich hoffe auch, dass das ein intensives Spiel wird. Ich meine, es ist ja ein echtes Finale, ein Spiel. Es geht um alles. Und man hat wie immer im NBA Cup halt diesen Faktor Geld für die Spieler, die am unteren Ende des NBA Gehaltsrankings sich befinden, weil für die ist es natürlich ein Haufen Schotter. Das war auch ja jetzt schon, ich glaube, der finale Einzug hat schon $50,000 pro Spieler gebracht, was natürlich für einen Superstar, der einen 50-Millionen-Vertrag hat, jetzt ja quasi nichts ist, weil er pro Spiel eh über eine halbe Million kassiert. Mhm. Aber für jemanden, der so auf so einem Minimum-Contract ist, ist es auf jeden Fall mehr als ein guter Bonus. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was da jetzt kommt, weil zwei brandheiße Teams halt aufeinandertreffen. Also wie gesagt, ohne Wemby haben die Spurs brutal performt, haben eine wahnsinnige Mannschaftsleistung gezeigt jetzt immer, haben super Stats, sind brutal effizient. Und jetzt kommt er wieder zurück. Schauen wir mal, wie sich's entwickelt. Ja, ich meine, das erste Spiel war auf jeden Fall ein deutlicher Fingerzeig, in welche Richtung es gehen soll, weil die quasi unbesiegten oder unbesiegbaren OKC Thunder, die bis dato in 25 Spielen einmal verloren hatten. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die spielen auf einem Rekordniveau. Die haben halt gegen die Spurs jetzt verloren. Mhm. Und das ist auf jeden Fall ein fettes Ausrufezeichen. Klares Signal an den Rest der Liga. Die Spurs wollen nicht nur in die Playoffs, die Spurs wollen alles. Und das Erste, was sie jetzt wollen, ist, den NBA Cup zu gewinnen. Ich bin ehrlich, ich route für die Knicks, wie man sagt, weil auch das ist hinlänglich bekannt. Die Knicks haben auch einen Platz in unserer beider Herzen, glaube ich.
Ja.
Da würde es mich halt extrem freuen. Weil auch wenn es in Anführungszeichen nur der Cup ist,
es wäre mal
wär's
wieder
halt
was.
Ein fucking Titel für die Knicks, Mann. So, dann scheiß drauf, dass es der NBA Cup ist. Hauptsache, wir haben da irgendwas mal wieder in New York. Und dann haben sie halt, machen sie es wie die Lakers, die haben ja auch dann so einen Mini-Banner aufgehängt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der noch hängt. Aber dann können sie wenigstens einen neuen Banner oben an die Decke mal wieder hängen. Deswegen, ja, also Fingers crossed für die Knicks, aber bin sehr gespannt, was das wird, weil zwei Teams, die absolut gerade on all cylinders unterwegs sind, und deswegen, ja, wird ein Kracher, glaube ich.
Ja. Besonders, weil die Knicks ja so ein bisschen defensiv ausgelegt sind mit Coach Mike Brown und Jalen Brunson und Josh Hart sind beinharte Verteidiger. Da bin ich gespannt, was die gegen Fox und Castle machen oder ausrichten können, ob die so ein bisschen bremsen können oder ob Fox und Castle einfach vielleicht das schnellste Guard-Duo in der Liga sind.
Also so schaut's auf jeden Fall aus, wenn man sich die Spiele anschaut, weil das ist wirklich absurd. Ich meine, De'Aaron Fox weiß jeder, da heißt es auch schon immer, vielleicht der Coast-to-Coast oder End-to-End schnellste Spieler, den die Liga hat. Crazy. Also ich weiß nicht, wer das One-on-One am linken Flügel gegen Austin Reeves gesehen hat neulich, als er ihn so kurz mal komplett in den Blender gepackt hat, mit ihm Schlitten gefahren ist. Mhm. Das kann nicht jeder. Also Footwork und Tempo, beides komplett on point. Und dann trifft er halt die Dinger. Ne? Also hat auch echt stabile Wurfquoten bisher. Ja, die Spurs sind legit. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Entwicklung so schnell geht. Aber Tatsache, schaut das richtig, richtig gut aus, was da in San Antonio gerade passiert.
Ja, aber gut, dass du gerade das Duell gegen Austin Reeves erwähnst, weil da können wir gleich einsteigen, was die Defense der Lakers angeht. Weil Austin Reeves wird ja gerne so als, als der Sündenbock der Lakers dargestellt, als der schwache Punkt, der Spieler, der gerne von der gegnerischen Offense angegriffen wird, weil er vermeintlich am schlechtesten aussieht. Ich finde, das ist so halb wahr. Natürlich ist Austin Reeves nicht der beste Verteidiger, aber ich finde, er strengt sich an, er ist bemüht, er gibt Einsatz und ich finde, Defense ist immer noch eine Teamsache. Und ja, da finde ich, stimmt es bei den Lakers nicht, weil wenn jemand an Austin Reeves vorbeizieht, dann gibt es immer noch vier andere, die sich dann praktisch reinhängen müssen. Und ja, ich habe das Gefühl, die Lakers, also die vermeintlich, der vermeintliche Rest der Starting Five schaut dann zu. Und das passiert voll immer wieder. Sie sind langsam, sie lassen sich schnell überrennen, besonders von schnellen Guards. Das sind ein, zwei schnelle Pässe. Sogar wenn die gegnerische Mannschaft vom Netz aus rennt, also praktisch den Ball aus dem Netz holen muss, ja, machen können die einen Fastbreak machen. Das darf eigentlich überhaupt nicht passieren. Nee. Und ja, Austin Reeves ist einer der Schwächeren im Team, was die Defense angeht. Aber er ist nicht der Grund, warum die Lakers verlieren.
Genau, also ich meine, klar ist er jetzt rein körperlich nicht der geborene Verteidiger, da machen wir uns nichts vor. Klar ist er nicht langsam oder so, aber natürlich hat er da einfach körperliche Defizite. So, das ist ganz klar. Also seine Stärken liegen in der Offensive. Das Gleiche gilt aber halt leider Gottes auch für Luka Doncic und mittlerweile natürlich auch für LeBron, ja, weil es ist nicht mehr der 30-jährige LeBron, der die Position 1 bis 5 verteidigt, sondern es ist der LeBron seit ein paar Jahren, der sich in der Defense eher ausruht, der zwar immer noch irgendwie einen guten Job in den Passing Lanes macht, der aber so in der One-on-One-Defense auf jeden Fall nicht ein Elite-Defender ist, wie man sagt, sondern schon fast in Richtung Defensive Liability geht, so ein bisschen. Und da ist halt so ein bisschen die Frage für mich. Ich würde jetzt meinen, die Lakers sind nicht blöd. Also diese Spieler, die da auf dem Feld sind, sind nicht blöd. Die wissen ja, was von ihnen verlangt wird, beziehungsweise die wissen, was sie von sich selber abverlangen müssen, um gut Basketball zu spielen. Und dass es eben nicht nur darum geht, viele Punkte zu machen, sondern auch möglichst wenige zu kassieren, ganz einfach. Ja. Und deswegen verstehe ich nicht ganz. Also es ist dann am Ende des Tages eine Einstellungssache. Und das ist ja, also ich persönlich bin auch jetzt nicht der beste 1 gegen 1 Verteidiger in meinem Leben gewesen, auf jeden Fall. Und es lag auch viel an meiner Einstellung, glaube ich. Weil wenn einem da irgendwie so der Biss ein bisschen fehlt oder man ja nicht seinen eigenen, den inneren Schweinehund so überwinden kann, dann sind es so die kleinen Schnipsel, die darüber entscheiden, ob du gut oder schlecht verteidigst.
Ja.
Und das Problem ist halt, also ich meine, du musst als Team gut verteidigen, was theoretisch einfacher ist, als One-on-One gut zu verteidigen, weil man ja sich auch gegenseitig helfen kann. Das ist was die Lakers so lala machen. Was aber viel schlimmer für mich ist, und das muss ich halt, also da muss ich jetzt das letzte Viertel gegen die Spurs als Beispiel auch nehmen. Man liegt mit 20 hinten, man kommt so in so einen leichten Run, man erhöht die Intensität, man trifft mehr als die anderen, man holt Stück für Stück auf, kommt auf, ich glaube, 8 Punkte ran. Auf einmal ist es doch wieder ein Spiel, als ich eingeschaltet habe, minus 20, letztes Viertel war so, ja okay, wird wahrscheinlich nichts mehr passieren. Man knabbert so ein bisschen dran, man ist wieder dran. Und dann gehen die Spurs über in ganz einfachen Basketball und machen genau das, was du auch als Stärke ausgemacht hast von ihnen. Versuchen, ihre schnellen Guards einzusetzen. Und es geht weg von diesem klassischen Spurs-Team-Basketball mehr in so ein One-on-One-Spiel. Und LeBron zum Beispiel verteidigt oben an der Birne Stephon Castle.
Ja.
Und sieht aus, als verteidigt er mit Händen in den Hosentaschen irgendwie und hat so viel zu viel Sicherheitsabstand. Und ja, okay, LeBron, er ist schneller als du, aber dafür gibt's ja dann die sogenannte Team-Defense. Also, dass du ihn auf jeden Fall erstmal ein bisschen unter Druck setzt. Und wenn du halt in der, keine Ahnung, da waren 4 Minuten auf der Uhr oder so, also es war quasi Crunch-Time. Und wenn du in der Crunch-Time keinen Druck auf den Ballhändler ausübst, auf den, der jetzt gerade versucht, dich zu attackieren und abzuschließen, ja, dann ist deine Defense einfach scheiße. Tut mir leid. Also, du kannst nicht mit einem 2-3 Meter Puffer diesen Typen verteidigen, auch wenn er jetzt nicht der klassische Shooter ist. Aber dann war die Situation halt einfach so, er hat seine, also Stephon Castle hat so wenig Druck verspürt, dass er sich überlegen konnte, wo dribbel ich jetzt hin? dann ist er da hingedribbelt und dann hat er einen Pull-up genommen und dann war es das. So, ja. Oder, also, es war viel zu einfach. Es war eine ganz plumpe One-on-One-Verteidigung ohne Druck. Was somit das Schlechteste ist, was du machen kannst, vor allem in der Crunch-Time. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, fuck, LeBron, das war nix. Luka Doncic brauchst du gegen den auch gar nicht stellen. Austin Reeves, keine Ahnung. Boah, was machen die Lakers gegen solche? Und dann frage ich mich so ein bisschen, wieso, weil von dem halte ich defensiv extrem viel tatsächlich, wieso kassiert Jared Vanderbilt ein DNP Coach Decision nach dem nächsten, wenn du so offensichtliche 1 gegen 1 Defense Probleme im Backcourt hast?
Ja.
Verstehe nicht.
Ja. Gut, dass du das ansprichst, weil dieses DNP von Jared Vanderbilt, also die DNPs, muss man ja jetzt schon sagen, reihen sich jetzt gefährlich viel aneinander. Also das war jetzt, glaube ich, das 4. oder 5. in Folge, wo er fit ist. Also er steht nicht auf dem Injury Report, aber er kriegt keine Spielzeit, keine Minute. Und das ist, also das deutet irgendwie darauf hin, dass da irgendwie der Hausregen schief hängt oder Jared Vanderbilt kurz davor ist, getradet zu werden. Also ich verstehe es auch nicht, was das soll, weil er tatsächlich einer der Verteidiger ist in der Liga, die rein von der Geschwindigkeit mithalten können.
Ne? Komplett, der bringt alles mit, was einen guten 1 gegen 1 Verteidiger ausmacht. Der hat auch körperlich, der hat die Länge, der ist brutal athletisch und super aggressiv in der Defense. Ja. So, verstehe ich gar nicht.
Ja, weil das ist einer dieser Spieler, den haben sie ja geholt damals, um gerade diese athletischen Defizite in der Defense aufwiegen zu können. Weil das war schon immer ein Problem von den Lakers, schon vor Jahren. Und Jared Vanderbilt wurde dafür geholt. Dann hat er sich natürlich lange verletzt, nachdem er eigentlich eine gute erste Saison bei den Lakers hatte. Ja. Hat sich dann lange Zeit verletzt, hat sich dann zurückgekämpft, dann kam wieder eine Verletzung. Jetzt ist er eigentlich wieder fit und jetzt spielt er nicht. Und ich verstehe es auch nicht.
Ja, und vor allem, also ich möchte ihn jetzt nicht zu sehr loben und ihn einen defensiven Gamechanger nennen, aber er ist auf jeden Fall einer dieser Verteidiger oder dieser Spieler, den du einfach mal bringst für 2, 3, 4 Minuten und der auf jeden Fall mindestens helfen kann, so ein Spiel zu kippen. Durch seine Energie und durch dann irgendwelche komischen Loose Balls, die er provoziert oder halt richtige Turnover sogar. Ja, also dass er, er kreiert durch seine aggressive Verteidigung und wirklich, also der ist ja einfach Defense-Spezialist, kann man ja nicht anders sagen. Kreiert er Momente, die es nicht gibt, wenn er nicht auf dem Feld ist. So. Ja. Also er verändert schon das Spiel. Also er ist jetzt nicht der, wo ich sage, okay, der, wenn du den gegen KD spielen lässt, macht KD 5 Punkte.
Nee, natürlich nicht.
So, aber er ist schon der, der jemanden wie Kevin Durant richtig auf die Palme bringt. So, weil er einfach ein nerviger, ätzender, aggressiver Verteidiger ist. Und das heißt ja wiederum im Umkehrschluss, dass er für dich, wenn er in deinem Team ist, auf jeden Fall eine Bereicherung normalerweise darstellt. Und er ist ja jetzt auch nicht komplett die Nullnummer in der Offense. So, also er ist schnell, er hat einen guten Drive. Also er ist auch so ein Spieler, der Off-Ball gute Cuts läuft und so. Mhm. Keine Ahnung, also so wirklich verstehen tue ich das auch nicht. Also ich wundere mich da schon die ganze Zeit. Weil ich meine, klar, bei Bronny James steht das so, aber es ist halt Bronny und nicht ein Spieler, der normalerweise, also meines Erachtens, so ein typischer Spieler ist, der in so eine Playoff-Rotation gehört. So.
Ja. Also die Spurs haben gezeigt, wie man die Lakers schlagen kann.
Auf jeden Fall.
Indem man praktisch genauso spielt. Mein einziger Trost ist, dass nicht jedes Team so ausgestattet ist, um so zu spielen. Ne, also nicht jedes Team hat so schnelle Guards, die dann auch noch werfen können. Und so haben die Lakers auch ihren Winning Record in der ersten im ersten Saisonviertel praktisch hinbekommen, weil sie halt nicht auf solche Teams getroffen sind. Das war für mich halt so ein Perfect Storm. Das ist das Team in der Liga, was ihnen so am wenigsten liegt, würde ich sagen, weil sie halt so verdammt jung sind. Und noch so ein bisschen diese Ich-scheiß-mir-nichts-Einstellung haben.
Ja, voll.
Ne? Und weil sie nicht viel nachdenken, top-athletisch sind und halt sauschnell. Und das ist halt ein Rezept gegen die Lakers, womit sie immer Probleme haben, allein weil sie dafür nicht so ausgelegt worden sind, so als Team, Leute zu haben, die solche Spieler stoppen können. Ist leider so. Also wenn die Lakers weit kommen wollen in dieser Saison, dann schaffen die das nur mit Team-Defense und praktisch versuchen diese Schwäche zu umgehen irgendwie, ne? Weil dagegen können sie nichts machen.
Ja, safe.
Deswegen mal.
Ja. Es ist halt also so. Ich bin auch gespannt, aber ich bin eben sehr verwirrt, ob der vielen Nicht-Einsätze von Jared Vanderbilt und bin da dementsprechend dann auch gespannt, was mit dem Typen passiert, weil ich halt von dem echt viel. Und das wäre so ein typischer Spieler, wenn du den abgibst, dann rächt sich's, weil dann ist er irgendwie bei dem Team, auf das du triffst, am besten.
Immer so, ja.
Und
dann macht das Spiel seines Lebens.
Genau, und fuckt dich so komplett ab, weil er irgendwie 6 Steals und 4 Blocks hat oder sowas. Und keine Ahnung, nee, also das verstehe ich nicht. Wie gesagt, du hast ja auch gemeint, vielleicht hängt da Haussegen schief. Man weiß ja immer nicht, was da so hinter verschlossener Tür alles passiert, aber also rein basketballerisch schwer nachvollziehbar. Ja. Weil er ja genau einen Bedarf abdeckt, den die Lakers offensichtlich haben.
Ja, und vor allen Dingen gibt's, glaube ich, es gibt vielleicht 2 Spieler im ganzen Roster, die so defensiv eingestellt sind, er und Marcus Smart.
Yes.
Und deswegen verstehe ich das einfach nicht, dass der nicht in so einer Phase, wo Spieler so heiß laufen, nicht einfach mal versucht, das Zepter in die Hand zu nehmen.
Das ist genau das Ding so. Oh shit, einer läuft heiß.
Ja, komm mal her, 2 Minuten, bring dir mal ein bisschen durcheinander, mach mal ein bisschen Chaos.
Mach mal Feuer.
Genau, so, geh dir mal ein bisschen auf die Nerven.
Ja.
Ja.
Ja, aber verstehe ich nicht. Naja. Ja. Gut. Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Haben wir noch was zur derzeitigen NBA? Ja gut, es gibt noch ein Trade-Gerücht tatsächlich.
Ja.
Nachdem ich ja zuerst vermutet habe, dass Anthony Davis, der ja bei den Mavericks wild so untradable ist eigentlich, weil er ja so oft verletzt ist, gibt es ein neues Gerücht, dass die Detroit Pistons anscheinend an ihm interessiert sind. Es wurden keine Namen genannt, wen die dafür hergeben würden, aber obwohl, ich sehe gerade doch, also Jaden Ivey und Tobias Harris werden genannt, so, weil die so expiring contracts haben.
Ja.
Ich bin so ein bisschen, also wenn ich Detroit wäre, würde ich momentan nichts ändern daran, was ich gerade mache, weil die spielen so eine Bombensaison.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob irgendwie, weil Anthony Davis ist jetzt nicht irgendwie so ein Spieler, den baust du einfach ein und dann spielst du um den herum. Der wird ein Centerpoint in deiner Offense sein und in deiner Defense. Also der kann eine Teamchemie sowohl im Guten als auch im Schlechten komplett durcheinander bringen. Da weiß ich nicht, also wenn du so gut spielst momentan wie die Detroit Pistons und so auf praktisch Eastern Conference Finals Kurs bist,
brutal,
würde ich nichts machen. Ich würde es einfach so lassen.
Also genau, das ist halt immer das Ding. Also ich meine, ich kann es verstehen, weil man halt so denkt, okay, krass, wir haben gerade wirklich das Potenzial, was zu reißen.
Ja, und dann will man noch mehr haben.
Ja, genau, und hätten noch das Potenzial, warte mal, wir könnten noch so ein bisschen, keine Ahnung, wie wenn ein Auto schon, was weiß ich, 400 PS hat und man weiß so, wenn ich aber die 2 Sachen noch anpasse, dann kriege ich 500.
Ja, und dann
und so fliegst ungefähr,
auf die Schnauze und fährst gegen die Wand.
Genau, und so ungefähr ist das jetzt gerade Autovergleich natürlich, Detroit Pistons und so. Top. Das ist aber natürlich, also wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, weil wir sprechen hier immerhin von Anthony Davis, der ja schon, also ich habe vorhin schon das Wort Gamechanger benutzt, der kann auf
Wenn
jeden Fall ein Gamechanger,
ist der Gamechanger
sein, weil der ist krass. So. Aber seine körperliche Gesundheit ist definitiv mehr als wackelig und gleichzeitig glaube ich, er kommt halt auch immer mehr in diesen Frustrationsbereich mental, also weil diese ganze Situation auch bei Dallas, auch was so die Körpersprache angeht, wenn du so die Ausschnitte siehst und so, weiß ich nicht, das ist nicht der Anthony Davis, der so mit den Lakers um Championships gespielt hat. So.
Er findet halt kein Zuhause.
Genau, also er sieht so ein bisschen verloren aus, so hängt so ein bisschen in der Luft. Und wenn du dann noch eben über dich selbst weißt oder ich meine, machen wir uns nichts vor, der ist ja auch nur ein Mensch, ja, also und der weiß, scheiße, ich bin fucking verletzungsanfällig, ich habe keinen Bock, mich wieder zu verletzen und so. Diese Gedanken, die schwirren dem 100% doch auch im Kopf rum. Und deswegen weiß ich nicht, ob also Detroit sich da einen Gefallen tun würde. Ich könnte es verstehen auf jeden Fall, dass es verlockend ist, Gleichzeitig spielen sie halt wie aus einem Guss und sind eben so gut wie seit 20 Jahren nicht mehr. Schwierige Nummer. Und ob er jetzt so ein gutes Piece neben Jalen Duren ist, ob das sich komplementiert, zwei so athletische Brocken da drin, weiß ich auch nicht. Aber ja, wenn sich die Chance bietet, und ich meine Tobias Harris und Jaden Ivey, also das würde ich auf jeden Fall, glaube ich, machen, wenn es nur die zwei wären. Aber ja, auf der anderen Seite hast du einfach ein Riesenrisiko, dass auch er, wie du sagst, die Team-Chemistry, also wenn es dann nicht läuft, dann hast du da halt einen, keine Ahnung wie vielfachen All-Star, der schon auch Ansprüche hat.
Ja.
Schwierig, schwierig.
Ja. Also, wenn wir jetzt in der Offseason wären und die Detroit Pistons wären in den Conference Semifinals ausgeschieden, ja, und man hat gemerkt, es fehlt noch was, es reicht nicht, ne, wir können nicht ganz oben mitspielen, dann würde ich diesen Move machen. Aber in so einer Saison gerade wo der Osten eh so ein bisschen wackelig ist und ja, sie halt total überraschend oben mitmischen, lass schauen, wie weit wir kommen. Und ja, also, sie haben ja nichts zu verlieren. Keiner erwartet von den Detroit Pistons dieses Jahr, dass die Meister werden oder im Finale landen.
Ja.
Die spielen doch mit Hausgeld gerade. Also spiel das zu Ende. Und dann schau. Und ich weiß trotzdem auch bei allem, was ich dem Anthony Davis wünsche, ich weiß nicht, ob er da der Richtige ist. Also die gehen dann praktisch davon aus, dass Anthony Davis sich für den Rest der Saison nicht mehr verletzt. Und das wird nicht der Fall sein. Der wird wieder 15 Spiele ausfallen und dann ist schon wieder scheiße eigentlich alles.
Ja.
Dann hast du so einen Spieler geholt, der auf der Bank sitzt in Straßenklamotten.
Ja, wahrscheinlich. I don't
know. Würde ich nicht machen.
Wahrscheinlich. Ja, also, und ich meine, bis dato haben sie ja, und das würde ja überhaupt nicht eigentlich zu dem passen. Also, wie gesagt, ich kann es verstehen, aber es wäre risikobehaftet und es würde nicht passen zu dem, wie die Pistons jetzt gewachsen sind. Weil sie haben ja eigentlich, obwohl sie, was war das, vor 2 Jahren, komplett Rekordmannschaft im negativen Sinne waren und so, oder 3 Jahren, sie sind gesund gewachsen und haben quasi den Kern behalten und nur immer kleine Veränderungen gemacht. Also sie haben auf den Schlüsselpositionen mit Cade Cunningham, Jalen Duren in erster Linie, diesen Prozess haben die mitgemacht, die haben gelernt aus dem, was falsch gelaufen ist und sind jetzt besser und besser und besser geworden. Also Detroit hat dem Talent vertraut, das sie gedraftet haben, und nur eben so ein bisschen mal ein paar neue Shooter ausprobiert und so weiter, aber jetzt keine krassen Monster-Blockbuster-Deals irgendwie durchgeballert.
Ja.
Und deswegen wäre das jetzt schon auch ein bisschen überraschend, jetzt, wo es klappt, auf einmal die Philosophie zu ändern, würde ich sagen.
Yes.
Ja.
Kommen wir mal zu dem Thema Verletzungen bzw. Load Management, weil es gibt ja diese magische 65-Spiele-Grenze, die du in der NBA erreichen musst, um einen Award bekommen zu dürfen. Also so,
genau, sei es jetzt irgendwie All-NBA zu werden.
All-NBA-Team oder All-Defense-Team oder MVP, Defensive Player of the Year, Rookie of the Year, all das, was irgendwie mit Auszeichnung zu tun hat, dafür musst du 65 Spiele Minimum in der Saison hingelegt haben. Und Stand jetzt haben wir eine Menge Spieler, die Gefahr laufen, diese 65 Spiele nicht zu erreichen.
Ja.
Und das sind nicht irgendwelche Spieler, sondern das sind eigentlich Spieler, die ein Abo darauf haben, normalerweise da genannt zu werden und so eine Auszeichnung zu bekommen. Unter anderem Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Victor Wembanyama, Steph Curry, Jalen Williams, Anthony Davis, Sabonis, LeBron James ist schon raus, Paolo Banchero, die Aaron Fox, Zion Williamson, Trae Young, Kawhi Leonard, kannst du eigentlich auch schon streichen, Ja Morant, Darius Garland und Kyrie Irving. Ne? Ja. Also das sind jetzt nur ein paar, die ich genannt habe, die praktisch sich nicht mehr viele Spiele leisten können, vielleicht noch so zwei, drei Spiele und dann sind sie da raus aus der Diskussion.
Ja, ein paar sind schon, also Kyrie ist auf jeden Fall der noch kein Spiel gemacht, der ist auf jeden Fall safe raus.
Ja, okay, siehst du.
Aber das ist crazy. Ich meine, das ist ja so das Who is Who fast so ein bisschen.
Ja, und das finde ich halt, das ist so ein bisschen das Ironische, weil diese Regel ja ins Leben gerufen worden ist, damit die Spieler weniger Load Management machen und sich mehr zur Verfügung stellen, mehr spielen, weil sie wissen, okay, ich krieg jetzt den und den Award nicht oder kann den nicht bekommen, wenn ich jetzt dieses Spiel aussetze. Aber anscheinend ist es so, dass die Spieler trotzdem ausfallen und dann hast du praktisch, also diese Awards verlieren an Bedeutung, wenn es dann halt Leute sind, die das gewinnen, die übrig geblieben sind, die einfach nur genug Spiele gemacht haben, die aber nicht unter den ersten 4, 5 wären in so einer Liste. Ja. Da haben sich jetzt vielleicht doch keinen Gefallen getan.
Ja, ich meine, und die NBA, siehe All-Star Weekend, die NBA ist ja Freund von Veränderungen und Sachen ausprobieren. Deswegen wäre das jetzt aus meiner Sicht tatsächlich dann was, wo man einfach nach, ich weiß nicht, wann sie es eingeführt haben, vor 2 Jahren?
Vor 2 Jahren, würde ich sagen, ja.
Dass man einfach re-evaluieren muss, um wirklich zu sehen, okay, ist es ein bisschen zu hart, lockern wir das ein bisschen auf und sagen, keine Ahnung, du musst 60 von 82 Spielen machen oder 55 oder keine Ahnung was. Weil, wie du sagst, im Endeffekt scheint es irgendwie ja nicht den Impact zu haben, den man sich so ausgemalt hat. Ja. Weil es hat anscheinend keinen Einfluss aufs Load-Management. Und im Endeffekt ist es jetzt ja so, also diese Spieler sind halt einfach verletzt. Also, und wenn du verletzt bist, hast du halt dann verschissen. Und am Ende, also ich bin gespannt, was da diese Saison dann für First, Second und Third Team vor allem zusammengewürfelt wird, weil das sieht, nach der Liste, wenn du die alle abziehst, könnte das so ein bisschen, ja, nicht ganz so Star Power ausstrahlen, wie man das gewohnt ist.
Also wenn es so weitergeht, hätte Austin Reeves gute Chancen unter die, also ein All-NBA-Team zu schaffen, sei es jetzt zweite oder dritte Team, aber sehr gut aus momentan. Also, ja, aber allgemein finde ich es schade, dass das so eine Entwicklung genommen hat, beziehungsweise dass das nicht funktioniert hat, weil ich dachte natürlich am Anfang, okay, jetzt reißen sie sich am Riemen.
Voll.
Aber es macht keinen Unterschied.
Also ich glaube, wir haben ja damals auch drüber gesprochen und ich bin eigentlich Befürworter, weil man ja denkt, ja, klar, also, und das dürfen wir ja nicht vergessen, also da geht es jetzt nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern die Verträge sind ja auch so aufgestellt, dass du ja quasi mit diesen All-NBA-Teams und mit diesen Awards und so finanzielle Level unlockst, die du nur bekommst, wenn du das schaffst. Also es ist ähnlich wie in deinem Job eine Zielvereinbarung zu haben, die dir einen Bonus einbringt. Der Bonus ist allerdings dermaßen gewaltig, dass man eben eigentlich davon ausgehen würde, dass es Motivation genug sein sollte, die Sache mit dem Load-Management mal hinten anzustellen. Aber bis dato hat es keine Früchte getragen, was sich Adam Silver und Kollegen da ausgedacht haben.
Gut, wir müssen natürlich auch beachten, dass wenn wir über Load Management sprechen, beziehungsweise wenn wir darüber sprechen, dass das wegen Load Management angepasst worden ist, dass die Leute, die ausgefallen sind, zum größten Teil tatsächlich schwere Verletzungen hatten.
Ja, genau. Ja.
Und das darf man natürlich nicht vergessen. Und dann kann Load Management natürlich auch nichts machen, wenn dann so ein Anthony Davis oder ein LeBron James für die ersten, weiß nicht, 14 Spiele der Saison komplett ausfällt, weil er, was hatte LeBron James, Ischias-Probleme?
Ja.
Das kann man dann vielleicht nicht Load Management nennen, wenn er tatsächlich nicht spielen kann.
Ne? Nee, klar nicht. Also um Gottes Willen. Also wenn, aber trotzdem ist es halt so, dass eigentlich gleichbedeutend mit einer, nehmen wir jetzt wieder Franz Wagner, dem das ja schon mal quasi passiert ist oder zum Verhängnis wurde mit Verletzungen letztes Jahr. 2 bis 4 Wochen heißt es jetzt nach der hässlichen Szene in dem New York-Spiel. Ja. Gott sei Dank nur 2 bis 4 Wochen. Wenn es Tatsache 4 Wochen werden, schaut's schlecht aus. So. Also ja, da nutzt ihr ja da nichts, irgendwie 25-8-6 im Schnitt zu haben und einen Winning Record, was dich quasi qualifizieren müsste, so. Ja. Weil wenn du halt mit also 4 Wochen, was sind das, da hast du ja deine 15 Spiele verpasst, quasi.
Nicht nur das Spiel in Berlin ist natürlich am 15. Januar. Und wenn er da nicht auflaufen könnte, das wäre...
Ja, das wäre vogelwild. Aber ich glaube schon, also schön. Bei 2 bis 4 Wochen, ich meine, wir haben jetzt bei der Aufnahme gerade den 14.12. Mhm. Das hoffe ich schon, dass das klappt, weil das wäre eine ganz hässliche Nummer. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie jetzt die Kurve bei seinem Bruder Mo aussieht. Aber das wäre natürlich absolut tragisch. In allererster Linie für die beiden selbst, aber auch für Berlin, für die Basketball-Community, für die Fans in Deutschland, die sich da ein Ticket holen wollten, wie auch immer, für alle Leute, die das im Stream schauen, für diesen ja historischen Moment der deutschen Basketballgeschichte, kann man ja nicht anders sagen, wenn dann 2 von den 3 deutschen Spielern, und zwar die Berlin Locals, ausfallen würden, das wäre natürlich absolut tragisch. Also das hoffen wir nicht. Da drücke ich alles, was ich habe. Aber also bei Franz bin ich sehr guten Mutes, dass das klappt. Bei Mo weiß ich jetzt nicht genau Bescheid, wie da die Recovery Time ist, aber ich glaube oder ich hoffe, dass das hinhaut, weil das wäre natürlich ein absoluter Banger für die beiden.
Yes.
Gute Überleitung, oder? Zum Berlin-Spiel, Rob.
Ja.
Da hast du mir nämlich gerade schon ein bisschen was vorhergesagt.
Also, ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Ich habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Zumal ich auf Social Media einiges gelesen habe, besonders jetzt im Nachgang nach der FIFA-Verlosung. Und wie viele Leute zu Recht momentan einen Hass auf die FIFA haben, ne, was da abläuft und was da an Preisen aufgerufen werden für die...
Was für Preise verteilt werden an Menschen...
Was für Preise verteilt werden, davon mal ganz abgesehen.
Die sich einfach ausgedacht werden an irgendwelche Faschisten im Weißen Haus.
Die man sich einfach ausdenkt und Preise, die aufgerufen werden für Tickets in den Stadien, das komplett unter aller Sau ist und total an den Fans vorbei. Und ich habe mir gedacht, das wäre doch jetzt mal eine Gelegenheit, jetzt wo viele Leute so einen Hass auf die FIFA haben, so einen Hass auf diese Organisation und die Leute vielleicht abzugreifen in Richtung Basketball, ne, denen zu zeigen, hey, Basketball ist richtig cool, das ist auch ein Sport, den ihr verfolgen könnt. Und dann habe ich die Preise gesehen, die für das Spiel Orlando gegen Memphis aufgerufen wurden in Berlin, nachdem die Vergabe der Tickets ja so ein bisschen kompliziert war. Man musste sich registrieren und alle Registrierten kamen dann praktisch in einen großen Lostopf. Dann wurdest du gezogen oder auch nicht. Und wenn du gezogen wurdest, hättest du Anrecht auf einen Ticketkauf. Ist aber keine Garantie, weil natürlich auch da zuerst, wer zuerst kommt, mal zuerst gilt. Und du kannst immer noch leer ausgehen. Aber das günstigste Ticket, was du jetzt zum Beispiel auf dem Schwarzmarkt bei StubHub bekommst, das günstigste ist 330 Euro.
Ja.
Ja, oder auf Viagogo auch 350 Euro. Und es kann raufgehen bis 2500. Und klar sagt man dann ja, okay, das ist der Resale-Markt. Das ist auf dem schwarzen Markt ist es immer teurer. Aber jetzt sind ja die Preise bekannt geworden, die man sich für die offiziellen Tickets hätte bezahlen müssen. Und die waren nicht sehr viel günstiger. Klar gab es irgendwie Tickets, die haben ab 80 Euro angefangen, aber anscheinend gab es da ein technisches Problem, dass sobald du draufgeklickt hast, sind die Preise verschwunden und dann war das günstigste 370 Euro. Also entweder gab es da ein technisches Problem, dass der Webshop irgendwie ein Lag hatte und nicht hinterhergekommen ist und immer noch Tickets angezeigt hat, die eigentlich schon ausverkauft waren.
Ja.
Oder die gab es nie. Wie auch immer, auf jeden Fall gab es nicht viele davon. Und die Ticketpreise die aufgerufen werden, sind in folgender Staffelung. Günstigste Ticket mit eingeschränkter Sicht, 80 Euro. Dann Plätze im Unterrang, 410 Euro. Höhere Kategorie, 600 Euro. Dann gab es Kategorie 3, das ist dann so ein bisschen drumherum, aber noch nicht ganz unten, 750 Euro. Dann geht's runter bis 950 Euro, 1200 Euro. Und Kurzzeitplätze für 2200 Euro offiziell. Das sind die VIP-Tickets. Ja, und da muss ich sagen, das ist an den Fans vorbei. Weil du vorhin gesagt hast, das wäre schade für die Fans in der Uber-Arena, ja, die da hinkommen. Ich weiß nicht, wie viele echte Fans da sein werden. Ja. Ja. Ja, weil das sind Leute.
Schlimm.
Würde ich jetzt einfach mal schätzen, wenn du Basketball in Deutschland vorantreiben willst, dann sind die Leute, die da in der Arena sitzen, wahrscheinlich größtenteils die Falschen. Ne? Das ist so ein bisschen daran vorbei, an dem Gedanken, hey, wir tun jetzt was für den Basketball in Deutschland, wir tun was für die Jugend, wir wollen den Fans jetzt was zeigen. Ja. Also das sind einfach Leute, die sich da das leisten konnten. Und das ist nicht wenig. Also wenn du da mit einer drei- oder vierköpfigen Familie auftauchen willst, bezahlst du halt mal 1.500, 2.000 Euro. Welche ja. mittelständische Familie kann sich das kurz nach Weihnachten einfach so aus den Fingern leiern? Also das sehe ich ja. nicht. Und das ist einfach, ja, das ist sauschade, dass diese Entwicklung jetzt nicht nur in der FIFA, sondern auch bei der NBA so Einzug gehalten hat. Ich weiß noch, als das Spiel verkündet worden ist, ne, ja. wo wir beide gesagt haben, ja, hoffen wir mal, dass sie das richtig machen und hoffen wir mal, dass da die richtigen Fans hinkommen können.
Yes.
Das weiß ich noch genau, dass wir das gesagt haben. Und siehe da, das ist komplett das Gegenteil.
Ja, und das ist halt
so schade.
Also, wie du sagst, es ist mindestens schade, wenn nicht absolut frech von der NBA.
Das ist ein Skandal.
Weil, also, ich meine, aus amerikanischer Sicht ist es jetzt nichts Besonderes, weil quasi Highlight-Spiel, Top-Spiel, wie auch immer. Und da ist es ja schon seit Jahren so, was aber
ja,
auch komplett
aber zum Beispiel
ist.
Die Memphis Grizzlies haben Tickets, die 5 bis 10 Euro kosten.
Genau, eben. Und
jetzt
also
in Deutschland
top,
ruft sie 300 auf.
Also ich sag Topspiel in dem Zusammenhang nicht von den Teams, sondern vom Moment für Berlin auf jeden Fall. Und oder Top-Event kann man vielleicht dann eher sagen. Und dann hat die NBA halt so wie es aussieht, einfach 1:1 das, was sie sowieso in Amerika machen, in ihren eigenen Hallen, haben die Ticketpreise aufgeblasen, dass dir schlecht wird. Und also sorry, aber was du da gerade vorgelesen hast, ist eine absolute Frechheit. Also das ist ja, da fällt einem ja nichts zu ein. Und im Endeffekt ist es schon so ein bisschen, deswegen haben wir das ja auch gesagt, wir hoffen, es kommt jetzt nicht ganz überraschend, auch wenn man sich nee. Überlegt, also ich meine, ja, wir haben ja auch die Erfahrung gemacht bei anderen NBA-Games in Europa, in Paris oder ich war ja auch einmal in London zum Beispiel. Das sind natürlich Hardcore-Prestige-Veranstaltungen, also so auch so Sponsoren-Events. Also erinnere dich mal an das Paris-Game. Das war ein schreckliches Spiel, wo wir da waren. Ja. Milwaukee gegen Charlotte. Es hat sich fast angefühlt wie so ein All-Star-Game, weil das Ganze drumherum war einfach so künstlich. Es waren alles voll mit irgendwelchen Mitarbeitern und Partnern und sonst
ja,
was.
Es war
von
eine
halt
LinkedIn-Veranstaltung.
Genau.
Eigentlich.
Das trifft's auf den Punkt. Wie eine LinkedIn-Veranstaltung, wo ja. sich Nike, Footlocker, sämtliche Brands, die halt irgendwas im Sport, im Basketball zu suchen haben, plus die großen Sponsoren natürlich wie Emirates und so weiter, die halt so mit der NBA involviert sind, die nehmen das für ein Get-Together, planen dann, also so wird es in Berlin wahrscheinlich dann auch laufen oder in London, ich meine dadurch, dass jetzt zwei Spiele hintereinander sind, keine Ahnung, aber dann kannst du da machst du da noch irgendwie einen coolen Workshop drumherum, dass du ein bisschen business-related Topics abklappern kannst und so. Und dadurch hast du dann halt eben, also allein dadurch hast du schon eh weniger Fans in der Halle. Und wenn du dann zusätzlich aber noch die Ticketpreise so aufstellst, dann, also ich bin schwer gespannt, was ich um dieses ja. Wochenende herum auch auf Instagram und so sehen werde, wer dann da ist, weil also es kann nur irgendwie über Vitamin B gehen, weil sorry, aber wirklich als lifelong NBA-Fan, in meinen kühnsten Träumen würde ich niemals 400 plus für so ein Spiel bezahlen. Also bei aller Liebe und dann auch gegen die Memphis Grizzlies, die überhaupt nicht wissen, was sie überhaupt wollen und so. Never ever. Also wie du sagst, das ist ein Skandal. Das ist absolut, das ist peinlich.
Was wahrscheinlich noch peinlicher wird, und da kann ich schon fast drauf wetten, dass das so sein wird, ist, dass dann Plätze frei sein werden, ganze Sektionen frei sein werden, weil irgendwelche Sponsoren nicht aufgetaucht sind, wo Schulklassen hätten sitzen können. Ne?
Ja.
Oder die C-Jugend von Alba Berlin oder so. Ja, denen hätte man die Tickets geben können. Aber die Plätze bleiben dann einfach leer, weil die Leute, die Reichen, dann irgendwie für ihre Partner diese Plätze geblockt haben und die Partner so sagen, gibt's nicht irgendwas mit Fußball und die kommen dann nicht, gehen dann da nicht hin.
Passt mir jetzt gerade doch nicht. Ah, ich dachte, es war Fußball.
Keine Ahnung, da bin ich in Dubai, keine Ahnung.
Scheiße. Und genau das passiert ja immer wieder. Also ich meine, das war bei der WM, als ich da bei dem Auftaktspiel in Okinawa war, Deutschland gegen Japan, war der eine Block. Und damit meine ich nicht irgendein Block, sondern einfach quasi der komplette Mittelblock, also Spielfeldbreite gegenüber von den Ersatzbänken der Mannschaften, der war quasi leer, weil die FIFA oder FIFA Japan oder was weiß ich, da irgendwas verkackt hat mit Sponsoren und so weiter und so fort. Und das ist halt ultra peinlich, dass du und passt aber halt zu solchen Events, die alle Jahre mal, also die so einen besonderen Touch haben, weil sie nie stattfinden, wie jetzt eben eine WM oder so ein NBA Europe Game, dass das dann so aufgeblasen wird, dass das völlig ausartet in diese ganze Sehen und Gesehen werden, LinkedIn-Veranstaltungen, Sponsoren-Event und so weiter. Und da war es Tatsache ja so, dass danach nicht Rui Hachimura, wer ist der zweite NBA-Spieler? Oh Gott, das ist gerade ein bisschen peinlich.
Der zweite NBA-Spieler.
Von den Japanern, der bei den Suns war.
Ich hätte jetzt Yabushige fast gesagt,
Alter, ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Der hat auf jeden Fall dann nach dem ersten Spiel sich über Twitter geäußert und bei der FIBA quasi beschwert, was das soll. Und von da an war es besser. Und das wird natürlich jetzt in Berlin ein bisschen schwierig, weil da ist es das eine Spiel, wenn du da in dem einen Spiel was siehst, dann ist es halt geschehen. Das sind so die Momente, wo wirklich als Basketball-Fan, wo man sich wirklich denkt, also wo einem, die einem im Herzen wehtun.
Vor allen Dingen, ich stelle mir gerade vor, wie das rüberkommt für den amerikanischen Fan, der dieses Spiel anschaut und dann irgendwie ganze Blöcke irgendwie leer sieht in der Fernsehübertragung. Der sagt sich doch, Alter, warum bringt ihr dieses Spiel nach Deutschland? Die können ja nicht mal die Halle füllen.
Ja.
Und daran liegt's nicht. Also natürlich könnten die Halle füllen mit NBA-Fans, mit Basketball-Fans. Aber wenn die Preise so sind,
Ich hoffe, die Halle ist voll. Also wirklich, das wäre super traurig.
Ja gut, ja, es ist
also
noch nicht passiert.
Wenn ich
Geld drauf wetten müsste, ob es eine ausverkaufte Halle ist, beziehungsweise eine ausgelastete Halle ist oder nicht, würde ich sagen, da bleiben Plätze frei, weil einfach die falschen Leute Tickets bekommen haben.
Ja, da könntest du recht behalten auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal, du.
Ja. Gut, dann haben wir noch so eine kleine Entertainment-News, die du mir weitergeleitet hast, die ich natürlich als Filmfan sehr interessant finde.
Ja.
Und zwar soll es einen neuen Film geben und der dreht sich diesmal um Dennis Rodman, also einen neuen Basketballfilm mit dem Namen 48 Hours in Vegas. Und in der Hauptrolle Lakeith Stanfield, den man, weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, wie hieß der? The Harder They Fall, es war so ein Western so mit rein afroamerikanischer Besetzung. Er war in Atlanta, war er dabei.
Atlanta eben, das wollte ich jetzt sagen, da ist er für mich eigentlich der Star der Show, fast so ein bisschen. Also so spielt Also vor allem in der legendären Michael Jackson-Episode übertrifft er sich selbst auf jeden Fall. Ja. Finde ich richtig geil besetzt tatsächlich. Klar, er ist jetzt keine 2,3 Meter wie Dennis Rodman, aber
welcher Schauspieler ist das?
Ja. Genau, aber das werden sie schon irgendwie cool aussehen lassen. Und er selber ist, glaube ich, auch so einfach, also er als Mensch ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Charakter, so ein extrovertierter, spezieller Typ. Deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass er in der Lage ist, Dennis Rodman zu verkörpern. Und vor allem der Filmtitel ist sehr vielversprechend. Und das finde ich sehr interessant. Es soll ja eben kein so ein Biopic sein, sondern ja wirklich, wie nennt man das dann? Feature-Film oder was? Also wie ein einfach der von diesen 48 Stunden in Vegas handelt, die ja, war das nicht sogar in den Finals? Ja, ne?
Ich wollte gerade sagen, es war, glaube ich, in den Finals, wo Dennis Rodman einfach mal für 48 Stunden abgehauen ist.
Ja.
Und nach Vegas gefahren ist. Ich weiß nicht mehr genau. Also ich meine, es wurde natürlich in The Last Dance wurde es behandelt, das Thema. Ich weiß mich nicht mehr dran zu erinnern, ob es mit dem Segen von Michael Jordan und Phil Jackson passiert ist oder das ob die davon nichts wussten.
Nicht so genau.
Ich würde fast vermuten, dass das so war, so von wegen, ich glaube, mach der braucht einfach. Das, lass ihn mal.
Ja, genau, ich glaube so.
Und wenn er nur unter der Voraussetzung, dass er wirklich in 48 Stunden wieder zurück ist.
Ja.
Ich kann mich irren. Vielleicht war es auch so.
Nee, aber ich glaube, so habe ich es auch im Kopf.
Ja, okay. Gut.
Ja.
Also deswegen, ich bin gespannt. Es wurde noch kein Regisseur bekannt gegeben. Und ich bin da tatsächlich so ein bisschen immer sehr oberflächlich, was das angeht. Also wenn es kein Regisseur ist, den man kennt, beziehungsweise der das noch nie gemacht hat und vorher nur so, weiß nicht, drei Musikvideos gemacht hat oder so, dann bin ich immer sehr skeptisch, dass das, ob das was wird. Aber ich lasse mich einfach gerne überraschen. Und den Film will ich mir auf jeden Fall anschauen, weil allein das Thema sehr interessant ist und der Schauspieler kann was.
Ja, voll.
Jetzt
also,
nicht irgendwen. Ja.
Genau, und wie gesagt, also er selber ist einfach auch so ein Typ und deswegen, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er halt so bis ins kleinste Detail so die Eigenarten von Dennis Rodman irgendwie da so mit reinbringen will. Und ich, wie du sagst, es gibt noch keinen Regisseur, das ist immer, könnte ein bisschen tricky werden, wenn das wieder so ein, wie bei White Man Can Jump Teil 2 wird. das hoffe ich jetzt mal nicht bei so einem Schauspieler. Ich glaube, der arbeitet schon auch nur mit guten Leuten zusammen, vor allem bei so einem Projekt. Aber maximal interessant, also bin ich sehr gespannt und könnte man auf jeden Fall einplanen, da einen All-Ball-Filmabend im Cinema zu machen, wenn er dann mal kommt.
Was ich übrigens gesehen habe, ist, dass Dennis Rodman Executive Producer ist.
Oh, okay.
Also das ist auf jeden Fall mit dem Segen von Dennis Rodman passiert oder wird passieren mit dem Segen von ihm. Er mischt da mit und deswegen würde ich vermuten, das wird zumindest authentisch sein.
Voll, und das ist natürlich für den Hauptdarsteller dann auch ein richtig gutes Ding, weil da kann man ja dann davon ausgehen, dass es diverse Treffen geben wird, wo man sich dann wirklich so die Eigenheiten ganz genau anschauen kann.
Hoffentlich sind die deswegen, nicht in Nordkorea.
Nee, das hoffen wir nicht, aber also da bin ich echt gespannt. Also ich finde, nur von der ersten Schlagzeile oder ersten Info, dass das gemacht wird, habe ich direkt Bock drauf, auf jeden Fall.
Ja. Gut. Lass uns mal, glaube ich, zum Eumel der Woche kommen oder zu den Eumeln der Woche. Ich muss gestehen, ich bin nicht so ganz ausgestattet. Ich habe so halb, beziehungsweise ich hätte gerne jemanden nominiert, der aber nichts mit Basketball zu tun hat, weil ich den Infantino einfach als Eumel der Woche nominiert hätte. Der hat aber leider nichts mit Basketball zu tun, deswegen fällt der aus dem Kriterium. Aber dann würde ich nominieren, und der ist Wiederholungstäter, aber der bietet sich halt immer an eigentlich, Paul Pierce. Paul Pierce hat gesagt, er könnte jetzt in seinem Alter, und der gute Mann ist 48, jetzt praktisch LeBron James verteidigen. Also LeBron James, so wie er jetzt ist, könnte von einem 48-jährigen Paul Pierce verteidigt werden. Er sagt, er hätte da gar kein Problem mit.
Hey, real talk.
Macht natürlich in jedem Nebensatz praktisch immer die Spieler von heute runter. Und Paul Pierce ist so von wegen, auf dem Trichter. Also wenn ich heute noch spielen würde, dann wird die Liga ganz anders aussehen. Und diese Jungen wissen gar nicht, wie es zu meiner Zeit. Also unglaublich, was Paul Pierce sagt, wenn man ihm ein Mikrofon vor den Mund knallt. Ja, das ist meine Nominierung. Aber was sagst du denn dazu als LeBron James Fan?
Hör doch auf.
Kann ein 48-jähriger Paul Pierce, der seit seit 8 Jahren oder so im Ruhestand ist, kann der LeBron James heute verteidigen?
Also Basketball beiseite, rein körperlich, no way. Also was ist das für ein Schmarrn? Der Fitnesszustand, also kompletter Bullshit. Also LeBron ist 3-mal so schnell wie er wahrscheinlich. Hat doppelt so viel Power, also so, das macht, das, ja. Wie gesagt, wir hatten ihn jetzt schon öfter, er hört nicht auf, also Paul Pierce, ich habe spielerisch echt viel von ihm gehalten, aber also was er die letzten Jahre einfach für Äußerungen tätigt, ist,
ich finde das so krass.
Ist wild. Ja, und ich mein, aber wie du sagst, auch allgemein halt immer über die aktuellen Spieler eher negativ reden.
Immer.
Warum? Also was hat er davon? Was bringt ihm das? Was denkt er, wie er sich damit darstellt? Vor allem, wir wissen ja, also jeder, der die NBA verfolgt, sieht ja, was los ist. Und dass es so Spieler wie Jokic, SGA und so weiter gibt, die halt einfach komplett geistesgestört Basketball spielen.
Ja.
Was soll das?
Aber nicht für Paul Pierce. Also ich meine, so alt wie wir LeBron James immer reden und wie so alt wie wir praktisch immer über den sprechen, dass der schon ja 41 ist praktisch. Ja. Paul Pierce ist noch älter und du hast gerade schon gesagt, LeBron James ist fit. Paul
Aber
Pierce
voll.
Nicht. Und ja. Davon mal, also von den Basketball-Skills komplett abgesehen, ist das einfach ein Vergleich. Was will er gegen den machen? Also, interessant. Also deswegen ist Paul Pierce mein Eumel der Woche. Ich glaube, das muss man nicht weiter erklären.
Ja, kann ich, habe ich natürlich auch keine Widerworte, weil der ist, wie wir eingangs schon gesagt haben, als wir den Award eingeführt haben, wird der wahrscheinlich absolut perennial Eumel werden, weil Wahnsinn. Naja, ich hatte Tatsache, also er hat jetzt geleugnet, dass das stimmt, deswegen glaube ich ihm mal, aber sonst wäre auf jeden Fall clear-cut Eumel der Woche Matt Barnes gewesen, weil die Schlagzeilen über Matt Barnes, da habe ich gedacht, ich fall vom Stuhl, als ich das gelesen habe.
Das habe ich nicht mitbekommen. Erzähl.
Es gab Gerüchte im Internet und also ich nenne es jetzt Gerüchte, weil er eben gesagt hat, das ist Schwachsinn. Garbage hat er es genannt. Matt Barnes hätte einem AI-Instagram-Model insgesamt Überweisungen in Höhe von $61,000 gemacht.
das wär clear-cut.
So, ich habe keine Ahnung, wie viel Wahrheit da drinsteckt, aber das wäre auf jeden Fall straight Eumel des Monats Material.
Aber
gewesen.
Wenn es passiert wäre, dann hätte es auch nicht zugegeben. Also deswegen.
Genau, und deswegen bin ich jetzt nicht so sicher, ob das mit seinem, ja, das ist Garbage, ob das halt die Wahrheit ist oder nicht. Aber ja, also das ist die Welt, in der wir leben. Also es gibt wilde Accounts und scheinbar
echt aus.
Genau, und scheinbar ist er da einer AI-Schönheit auf den Leim gegangen, so die Gerüchte zumindest,
$61,000. Du warst der beste Basketballer aller Zeiten.
Ja, ich,
okay, ich überweise dir direkt $50,000.
Vogelwild auf jeden Fall. Genau, aber, und das ist natürlich auch Teil der heutigen Realität, genauso diese komischen Schick-mir-Geld-mäßigen Dinger, wie auch immer diese Leute ticken. Also ich würde deinem Leben nicht drauf kommen. Natürlich sowieso nicht, bin verheiratet, aber dieses, also was ist das für ein, also was geht einem da durch den Kopf, wenn man das macht? Das ist was ich allgemein...
Die denken, eine voll hübsche Frau steht auf mich.
Ja, das ist Wahnsinn, Mann. Also das hat, ja, keine Ahnung, Mann. Also das ist absolut nicht nachvollziehbar. Und dass dann eben immer wieder auch namhafte Menschen oder Sportler, Sportstars, ehemalige wie Matt Barnes dabei sind, angeblich dabei sind, ist natürlich nicht verwunderlich. So, deswegen ist er halt nur in Klammern, weil ich es nicht weiß. Er leugnet es. Das Internet hat behauptet, es wäre so gewesen. Aber es gibt noch zwei weitere Kandidaten und über den einen haben wir gesprochen. Es ist der Mensch, der auch ganz am Anfang schon Eumel der Woche hätte sein können, vielleicht auch sein müssen, weil er zum Saisonstart die Angewohnheit hatte, seine Sprühhaare auf die Trikots der Gegenspieler zu schmieren. Jaylen Brown. Jaylen Brown hat aber in der vergangenen Woche jetzt eine vogelwilde Aussage zum Thema Flopping getätigt. Mhm. Und hat eben, und das ist halt, also das finde ich nicht nur vogelwild, das finde ich absolut, das ist traurig und das bringt mich auf die Palme, weil Flopping ist natürlich eine der ätzendsten Sachen im Basketball. Und Jaylen Brown hat quasi gesagt, ja, aber man muss floppen, weil nur wer floppt, ist ein echter Superstar, weil man sonst nicht oft genug an die Freiwurflinie kommt und zu wenig Punkte und so weiter und so fort. Also er hat quasi Flopping an sich wie eine Art Dominostein dargestellt, der Türen öffnet, Star zu werden, Superstar zu sein. Das gehört zum Spiel eines Topstars dazu, zu floppen, seiner Meinung nach.
Schlechtes Vorbild, würde ich erstmal sagen, weil ich will nicht wissen, wie viele kleine Kids das sehen und sagen, schlimm. Das spiele ich auch so.
Voll schlimm. Also ich habe das damals das erste Mal so wirklich wahrgenommen im internationalen Basketball mit Spanien und Argentinien, die dann halt in Fußball-Schwalben-Manier Kontakt verkauft haben, dass ich gedacht habe, was ist denn jetzt los? Wieso
dieses
die ganze Zeit am Boden und so? Hauen den Kopf in den Nacken. Und mittlerweile, lügt Jaylen Brown natürlich nicht, wenn er sagt, das gehört dazu, das ist ja offensichtlich,
so,
aber es ist nichts, was aktiv dazu gehört, was so dazu gehört, wie er es beschreibt, dass man sagt, ja, man muss das machen, sollte man eben nicht, weil man eine Vorbildfunktion hat und weil es einfach eine ehrenlose Scheiße ist, wenn man, betrügt im Endeffekt. Ich finde es absolut zum Kotzen, dieses Kopf im Nacken, wenn ich sehe, könnte ich direkt losschreien auch immer.
Das weiß ich, ja.
Ganz, 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 ganz schlimm. Ein Finals-MVP wie Jaylen Brown ist der Meinung, dass das alles so seine Daseinsberechtigung hat, weil es zum Spiel eines modernen NBA-Superstars einfach dazugehört.
Da haben wir zwei Boston Celtics. Siehst du, ich sag's doch immer.
Genau, ja, dann hätten wir auf jeden Fall zwei Eumel, dann halten wir das so fest. Paul Pierce, der Ex-Celtic und jetzt hier der aktuelle Topscorer der Celtics,
Du hast noch einen anderen, das ist ein
Honorable, der auf jeden Fall denkt, dass er ein Superstar ist. Ich weiß immer nicht, ob er wirklich einer ist. Ich finde den so ein bisschen overrated. Gleichzeitig ist er schon irgendwie krass. Ich weiß immer nicht, was ich von ihm halten soll. Diese Woche halte ich wenig von ihm auf jeden Fall. Okay. Und ich habe noch einen. Und das war so ein kleiner Moment, mit dem konnte ich auch gar nichts anfangen. Und das ist Josh Hart.
Oh.
Und es war der Moment mit den Kindern auf der Ersatzbank.
Baby.
Ja, und das fand ich absolut zum Kotzen, tatsächlich. Also, und das hat nichts damit zu tun, dass ich keine Kinder mag oder so.
Du bist bekannt dafür, dass du keine Kinder magst.
Sorry, dann, ja gut, jetzt ist es raus. Aber das Ding ist halt, also ich finde, und es hat auch an sich jetzt nichts mit dem Kind zu tun oder den Kindern, sondern mit, also diese Situation, du führst in einem Spiel vermeintlich sicher für den Sieg und dann kommen diese typischen Wechsel zustande, du nimmst die Starter vom Feld und so. Und
ja, wir müssen die Situation erklären. Für die
genau,
Leute,
die Knicks haben geführt weil ich fand's nämlich gar nicht so stabil. Also es waren, 10 Punkte, 12 Punkte so. Und noch irgendwie 2 Minuten auf der Uhr oder so. Also es war jetzt nicht so bombenfest, dass die das holen. Also eigentlich ein bisschen zu früh diesen kompletten Switch gemacht, okay, wir hauen jetzt die Starter raus und tun die Reserves rein, dass die auch noch ihre Minuten bekommen. Und dann finde ich das auch tatsächlich so respektlos gegenüber dem Gegner.
Sag kurz, was passiert ist, weil die Leute wissen es ja nicht.
Genau, weil Josh Hart und Kollegen saßen dann da eben auf der Bank und Josh Hart hatte im Handumdrehen, ich glaube sogar zwei Kinder am Anfang, das eine ist dann gleich wieder gegangen, hatte quasi sein Kind auf dem Schoß hocken, auf der Ersatzbank, während das Spiel noch läuft, während du noch nicht gewonnen hast.
Ja.
Parallel schmilzt der Vorsprung, so dass, keine Ahnung, eine Minute nach der Auswechslung auf einmal Mike Brown sagt, wow, wir brauchen unsere Shooter wieder oder unsere Starter. Und Josh Hart nimmt einfach so sein Kind und schmeißt es quasi weg auf den Schoß von Mitchell Robinson so ungefähr. Also stellt einfach das Kind einen Sitz weiter so, oh ja, Daddy muss wieder weiterspielen. Und das muss ich sagen, klar, es war amüsant und es war witzig anzuschauen. Aber das ist was, was ich echt, also ich fand das mega uncool, weil ich das absolut, ich finde das überheblich und respektlos. Also das hat mir überhaupt gar nicht getaugt vom Verhalten. Und das wäre auch was, gegenüber dem Gegner. Und das wäre auch was, wo ich als Coach, als Mike Brown, da hätte es auf jeden Fall einen gesalzenen Anschuss gegeben in der Umkleidekabine nach dem Spiel. Also das hätte ich, weil das ist so eine Kleinigkeit, die, finde ich, die ganze Mannschaft schlecht aussehen lässt.
Es ist nicht ordentlich zu Ende gespielt.
Nee. Und das ist nicht, das ist unprofessionell einfach. Also das fand ich, das war einfach fehl am Platz. Und deswegen ist er so mein honorable mention für den Eumel der Woche. War eine knappe Nummer, aber es war nicht ganz so dumm wie das, was Jaylen Brown geäußert hat.
Gelbe Karte, dunkelgelb, weil
das hat mich echt, das fand ich echt nicht geil. Also das fand ich echt wack. Und also jeder weiß, also du magst ihn noch mehr als ich, aber wir halten sehr viel von Josh Hart. Er ist ein cooler Dude, wir haben ihn kennengelernt, er ist super entspannt, aber das war zu entspannt. Also das war, das macht man nicht. Das ist eine Form von Überheblichkeit, die geht auch so in diese Richtung, wie wenn Steph Curry da irgendwie den Clown raushängen lässt und so, oder auch LeBron früher teilweise bei den Cavaliers so irgendwelche Tänze aufgeführt hat, während das Spiel noch läuft und so.
Ja, sowas oder macht dieses, man einfach nicht. Dieses Waterbottle-Ding.
Genau. Und sowas macht man einfach nicht. Das ist respektlos, das ist unsportlich, und das fand ich, also wie gesagt, hat nichts mit den Kindern an sich zu tun, aber das war einfach, das war komplett fehl am Platz, meiner Meinung nach.
Gut, das kann ich vollkommen verstehen.
Ja.
Würde ich dann auch so unterschreiben, dass das absolut respektlos gegenüber dem Gegner ist. Ich muss gestehen, ich habe in der Situation, als ich das Video gesehen habe, nicht an den Gegner gedacht, sondern also ich wusste auch gar nicht, gegen wen die spielen in dem Moment, sondern ich habe das nur gesehen, wie Josh Hart, und das war ja noch ein Baby irgendwie, also es war ja noch so in die Windel, also es war noch so ein Windelbaby.
Ja,
und
auf jeden Fall.
Und er das praktisch weiterreicht oder einfach weiter
so, whoop.
Auf Mitchell Robinsons Schoß und Mitchell Robinson wusste augenscheinlich nicht, was er mit einem Baby machen soll.
Ja, genau.
Also das sah so aus, als hätte Mitchell Robinson noch nie ein Baby in der Hand gehabt.
Ja.
Und Josh hat angeschaut, wie, was mache ich jetzt damit? Und den Moment fand ich halt witzig, aber ich verstehe vollkommen, was du meinst. Ja,
voll. Also das war einfach irgendwie, war mir ein Dorn im Auge.
Gut, dann haben wir wieder unsere zwei Eumel der Woche nominiert. Yes. Und jetzt lass uns mal über die Deutschen in der NCAA sprechen. Da haben wir zwei recht prominente Kandidaten. Einmal den Chris Anderson, einmal den Hannes Steinbach. Ja. Ich übernehme mal den Chris Anderson, der zurzeit für Texas Tech spielt. Das ist, glaube ich, seine zweite Saison. Der ist Sophomore. Und der hat gestern ein ziemlich cooles Spiel abgeliefert in 40 Minuten. 26, 11 und 4. 26 Punkte, 11 Rebounds, 11 Assists und 4 Rebounds.
Tough.
Und das ist eine Ansage. In der NCAA, im College. Und da würde mich auch nicht wundern, wenn sein Stock weiter steigt und irgendwie dann doch, wenn er sich dafür anmeldet, im Draft landet. Also wenn er so weiterspielt.
Ja.
Ne, weil athletische Guards kann man immer gebrauchen. Und mittlerweile muss ich auch sagen, glaube ich, dass Deutschland ein gutes Image hat in der NBA und in den USA. Also das ist was anderes, wenn du hörst, oh, da ist ein deutscher Junge, der macht 26-11. Ja. Ist was anderes, als wenn das ist ein New Yorker Junge, der macht 26-11, weil die gibt's tatsächlich, von denen gibt's hunderte.
Ja.
Und Chris Anderson, Hut ab. Also ich hoffe, er entwickelt sich weiter.
Same. Also ich meine, er hat ja, und das muss man ja sagen, er ist ja fast mit zur EM gefahren.
Der war der also letzte Cut, glaube ich, ne?
Genau, also er war lange im Roster. Er hat ein absolutes Monster-Poster ausgepackt, ein richtiges Highlight gezündet in dem einen Testspiel.
Ja.
Und hat da schon gezeigt, dass er auch einfach bei den Männern mitspielt. So, und dass du dann nicht merkst, dass er irgendwie jung ist oder unerfahren in irgendeiner Form. Und das finde ich dann immer interessant, wie sich das dann auf dem College eben äußert, dass jemand schon so eine Erfahrung gesammelt hat. Sieht man jetzt an ihm, also seine Stats sind krass. Er hat auf jeden Fall NBA-Potenzial. Dennis Schröder hat ihn ja so als seinen Erben auserkoren quasi.
Ja.
Und dementsprechend finde ich das sehr spannend, wie der da Woche für Woche mal solche Statlines abliefert, weil ist schon absolut Top-Level auf jeden Fall. Also da bin ich gespannt, wie weit die Reise auch für das Team geht.
Ja,
genau.
Weil, ja, ich meine, er gehört ja auch zu den Kandidaten und ich habe es ja vor ein paar Episoden schon gesagt, wo ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht habe, was nachkommt nach Dennis Schröder, gerade auf der Guard-Position, weil Dennis Schröder natürlich jetzt noch, wie alt ist er jetzt, 28, 29
oder so? Nee, der 32 oder 33.
Ach, siehste, oh Gott, ja, siehste. Ja. Also das ist dann schon ein Alter, wo du dann sagst, da weiß ich nicht, ob er die nächste Olympiade noch spielt.
Ja.
Und Chris Anderson ist dann so ein Typ, der da in die Bresche springen kann.
Deswegen, ja, auf jeden Fall.
Finde ich das ganz gut.
Ja, ja, voll.
Boah, ich habe mich voll vertan mit dem Alter von Dennis Schröder. Natürlich ist der
32. Doch, 20. ich glaube, 32.
Ja, 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 nee, ich dachte so,
ja.
Hä?
Ja.
28, ja, nee, 28 viel zu jung, ja.
Genau, ja, und du hast gesagt, zwei Spieler, tatsächlich sind sogar drei. Fange ich erst an mit dem Münchner Ivan Katschenkov, der jetzt von den Stats nicht auf dem Level von Chris Anderson ist, aber der halt, also macht 8 Punkte, 4 Rebounds im Schnitt, hat aber ein fester Bestandteil des aktuell an 1 gerankten Teams aus Arizona. Und das musst du natürlich auch erstmal schaffen, dass du wirklich bei den Arizona Wildcats, die auf dem, also im AP Associated Press Ranking Number One Team in the Nation sind.
Hat der deutsche Pass?
Ja. Okay. Der spielt ja auch, also er hat auch die Jugendnationalmannschaften gespielt.
Okay.
Genau, und das ist auf jeden Fall auch richtig crazy, weil ja, wie oft kommt es vor, dass ein deutscher Spieler beim wahrscheinlich besten Team im College spielt? Nicht so oft, deswegen auch da bin ich gespannt. Die haben bisher alle 9 Spiele gewonnen, stehen mit 9-0 da. Es gibt tatsächlich noch einige Teams, die ungeschlagen sind. Das ist ja im College immer so. Gab ja auch schon Teams wie Kentucky vor einigen Jahren, die 38 Spiele ungeschlagen waren und dann verloren haben. Aber ich bin gespannt auch, ob er wirklich in seiner ersten Saison direkt um den Titel spielt mit Arizona. Ja, Chancen stehen gut. Schauen wir, wie es weitergeht. Jetzt kommen wir zum absoluten Überbrecher aktuell. Also wir haben schon ein paar Mal von ihm gesprochen. Wir haben vor einigen Monaten direkt bei der U19-WM gesagt, der Kerl kommt in die NBA.
Ja, wir haben gesagt, ihr habt es hier zuerst gehört, haben wir gesagt.
Haben wir gesagt. Und jetzt ist Hannes Steinbach aber ja erstmal bei den Washington Huskies. Und ja, die sind solide auch reingestartet.
Ex-Team von Detlef Schrempf.
Ex-Team von Detlef Schrempf, haben eine Bilanz von 7-3. Und Hannes Steinbach, der Sohn des Würzburger Urgesteins Burkhard Steinbach, räumt auf. Also es ist wirklich, er ist Freshman und er liefert Stats ab, die nicht zu glauben sind. Also er hat, also das ist wirklich, er ist brutal stark. Er ist aktuell vielleicht der beste Rebounder im College-Basketball. Also er pflückt da alles weg, er scoret gleichzeitig, er ist super effizient, seine Stats bis dato 18 Punkte, 12 Rebounds im Schnitt. im Schnitt bei 65% Feldwurfquote. Also der hat Spiele abgeliefert, 24-16, 29-10. Da hat er, also bei seinem 29-10-Spiel, hat er einfach 92% aus dem Feld getroffen gegen UCLA. Da haben sie leider mit 2 Punkten verloren. Aber also sie haben gegen USC gewonnen und so. Also die Washington Huskies sind nicht zu unterschätzen und er liefert halt da Dinger ab. Das ist Wahnsinn. Also er ist aktuell, wird er genannt, wenn es um die 5 besten Freshmen im College geht. Viele sehen ihn als zweitstärksten. Das heißt, Stand jetzt stehen die Zeichen relativ deutlich auf eine NBA-Zukunft. Und ja, man muss halt nur schauen und abwarten, wie schnell das Ganze passieren wird. Ich weiß nicht, was er so, also wie er das Ganze angeht, wie sein Karriereplan ist, ob er derjenige ist, der sagt, ja okay, wenn die Chance da ist, dann melde ich mich da gleich an und let's go beim Draft, oder ob er die klassische 4-Jahre-College-Variante nimmt. Aber wenn es so weitergeht, boah, also 18-12 mit 65% aus dem Feld als Freshman, das ist crazy.
Das ist heftig, ja. Ja, also dem ist nichts hinzuzufügen. Also ich hoffe, der Hannes macht weiter so und er kommt bald in die NBA. Das wäre crazy. Das wäre natürlich noch verrückter, wenn er bei den Dallas Mavericks landen würde, die praktisch ein Würzburg-Abo haben.
Die in Würzburg-Abo haben und die wahrscheinlich jetzt nicht den schlechtesten Draft-Pick bekommen. Also ich weiß nicht, wie er da jetzt aktuell gerankt ist, beziehungsweise in welche Richtung das geht, wenn er dieses Niveau halten kann oder vielleicht sogar noch besser wird. Also Draft ist ja immer so ein Thema für sich, aber mich würde es nicht wundern, wenn er ein Lottery-Pick wird, weil also seine Leistung spricht für sich. Er hat auch einen Touch, also er ist sehr, sehr komplett als Spieler. Er ist sehr variabel. Bin ich gespannt. Also Big Body Hannes Steinbach mit 18-12 im Schnitt auf dem Weg in die NBA.
Ja. Hat er mal für Würzburg auch gespielt?
Ja, der hat eine sehr gute Rolle direkt bei Würzburg gehabt. Also er hat mit 18 Jahren, war Playoff-Starter, hat da teilweise Double-Doubles abgeliefert. Also das kommt nicht von ungefähr, dass der Kollege hier gerade solche Dinger zeigt. Also
weil ich hab neulich irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo ich es gesehen habe, ich habe irgendwie eine Statistik gesehen, eine Liste von den besten europäischen Vereinen, die meisten NBA-Talente hervorgebracht haben.
Ja.
Und da war tatsächlich Würzburg unter den ersten 10.
Ja.
Also noch, ich glaube, es war noch vor, was noch vor Barcelona? Also auf jeden Fall vor einem krassen Team, das ich da nicht erwartet hätte.
Ja. Ich meine, Würzburg hat ja, also wie gesagt, direkt ein Jahr nach Dirk ist Olumide Oyedici
gedraftet
worden. Der bis heute der beste Rebounder ever in der Bundesliga eigentlich war. Also der ich glaube, der hat ja dann nur 2 Jahre BBL gespielt und hat von den 5 besten Rebound-Games aller Zeiten sind 3 von ihm oder so. Also der Typ war unmenschlich. Und dann, ich meine, allein Maxi Kleber, das nächste komplette Eigengewächs, dass der dann auch bei Dallas gelandet ist und so. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn.
Ja, und dann hast du halt Hannes Steinbach dann hoffentlich.
Ja,
ja, ja. Also crazy, also was in Würzburg abgeht.
Talentschmiede.
Yes.
Bei mir hat es nicht gereicht, so ja, scheiße.
Du bist halt die Ausnahme von...
ja, sorry, das hässliche Endlein. Ja.
Du hattest eine Frage für mich.
Ich hatte eine Frage an dich, ja genau. Da hole ich jetzt minimal aus, aber das ist mir neulich mal so gekommen, beziehungsweise habe ich da irgendwas gelesen und dann dachte ich, hey, das ist ein echt interessantes Thema, weil wir haben ja schon auch diverse so All-Time-Starting-Fives und irgendwelche Drafts und so gemacht. Und ich finde es immer ganz cool, sich mal, also es ist auch anspruchsvoll natürlich, sich auf irgendwas festzulegen oder auf einzelne Spieler, aber ich finde es dann immer ganz cool, so ein bisschen so zu überlegen, so, ah ja, okay, stimmt, habe ich noch nie so drüber nachgedacht und das war neulich so ein Moment, als ich das gelesen habe, dass ich mir dachte, boah, krass, das ist echt eine gute Frage, und deswegen stelle ich dir die einfach jetzt und ist dann so quasi Quick Reaction, ich sag mal so, ich antworte zuerst, dann hast du so ein bisschen Bedenkzeit, weil das ist was, also da kann man theoretisch so einen ganzen Tag drüber nachdenken.
Ja.
Wer ist dein All-Time-Favorite Nicht-Starspieler? Nicht-Starspieler ist zum Beispiel, also können Leute sein, also kann auch ein Aktiver natürlich sein, aber können auch Leute sein wie, keine Ahnung, also die kein All-Star sind oder waren, die nicht so irgendwie All-NBA sind. Ich würde auch sagen, so jemand wie Jason Williams ist ein Star, weil er einfach so Cultural Star ist und weil man überall schon immer sein Trikot kaufen konnte und so. Und ich meine eher diejenigen, ja, von denen du jetzt nicht unbedingt das Trikot kaufen kannst. Natürlich im, was weiß ich, natürlich konnte ich ein Dennis Scott Trikot im Orlando Magic Fanshop kaufen, aber jetzt nicht unbedingt bei Kicks oder Footlocker oder so.
Ja.
Genau, und in die Richtung geht's. Und bei mir, also ich habe mir echt schwer getan, als ich mir da so meine Gedanken gemacht habe. Hab so ein paar Kandidaten und ich glaube tatsächlich, aber bei mir ist es, und ja, was ich. Nee, Star ist nicht. Er war zwar Rookie of the Year, aber
Alter, da würde ich schon Star sagen.
Ich weiß nicht. Also ich denke, er ist qualifiziert, wenn du jetzt sagst, nee, der ist doch zu starmäßig. Mike Miller.
Ja.
Ist der zu sehr Star?
Ja, ist schon ein Begriff. Ja, okay, ein Begriff, weil ich hätte jetzt Alex Caruso gesagt bei mir.
Okay, ja.
Aber
okay.
Ist der Star?
Nee, nein, okay. Natürlich nicht. Also wenn meiner Mike Miller wäre, weil Mike Miller, ja, gut, ich meine Rookie of the Year, stimmt, da habe ich jetzt. Es war nicht so gut.
Also für mich Alex Caruso, weil der natürlich auch bei den Lakers war, auch praktisch die Austin Reeves-Schiene gefahren ist, indem er nicht gedraftet worden ist, sondern die Lakers haben ihn praktisch so aus der G-League geholt, haben ihn geschmiedet und er ist dann halt für mehr Geld, als die Lakers ihm bieten konnten, ist er dann nach Chicago gegangen. Aber das war halt, ja, das hat wehgetan, dass wir den abgegeben haben.
Ja.
Der war so von der Spielweise. Das war kein super talentierter. Ne? Also da würde ich auch so sagen, Austin Reeves ist dreimal so talentiert, aber der war halt bissig, der war hart. Also der war ein knüppelharter Spieler.
Der ist eins der wichtigen Puzzleteile im OKC-Erfolgsteam. Das ist einfach so. Das ist nicht von der Hand zu weisen.
Ja,
ja, okay, ja, das ist eine gute Wahl. Ist ja sogar noch ein Aktiver. Also ich hatte, also meine Top 3, waren eben Mike Miller.
Ja.
J.R. Smith ist auch an der Grenze.
Ja.
Ist auch keiner, von dem man so Jerseys kaufen kann. Und das wäre auf jeden Fall ein Killer-Trikot, was ich super gern hätte, und zwar in der Nickname-Edition. Chris Birdman Anderson.
Oh ja.
Das ist auf jeden Fall einer der Spieler, die haben mir immer getaugt und unabhängig von irgendwas war für mich allein ein Highlight zuzuschauen, wie seine Tattoos mehr werden.
Mhm.
Es war einfach so, er ist irgendwie, also er ist so der Inbegriff von Character. Er ist so ein eigener Typ, der übel auf alles scheißt. Und das fand ich auch in meinem LeBron-Fan-Dasein, dieses ganze, das Heat-Team, wie das aufgebaut wurde, wurde ja extrem viele so. Das hat sich immer fast wie so reaktiviert angefühlt, wo die extrem viele so Veteran Minimums hatten und dann eben manche gezündet haben. Da war Chris Anderson für mich, das war der Shit. Also wie die den quasi nach seinen Skandalen und so, wie die den geholt haben, auch nach seiner Drogensucht und so und wirklich so Rehab-mäßig einfach auch so aufgebaut haben und wie wichtig er wurde für dieses Team, was der in manchen Playoff-Serien für Sachen gemacht hat und gleichzeitig diese spektakuläre Spielweise, diese Leck-mich-am-Arsch-Haltung, diese Videos, wo er mit so einem langen Bart einfach irgendwie in die Halle kommt, ausschaut, als hätte er 3 Tage nicht geschlafen und dann aber am nächsten Tag im Spiel irgendwie 6 Blocks hat und die 3 wichtigsten Rebounds holt und die das Spiel dadurch gewinnen. Chris Anderson ist für mich auf jeden Fall so ein Spieler. Und deswegen glaube ich, dieses Non-Superstar-Ding, das sind oft, da passt ja auch Alex Caruso rein, das sind eigentlich oft so Kultspieler.
Ja.
So Spieler, die so, die nie irgendwie in diesem All-NBA All-Star-Ding waren, die nie, weiß ich nicht, 20 plus Punkte im Schnitt gemacht haben, aber trotzdem irgendwie durch ihre Art, durch ihren Look, durch, keine Ahnung, irgendwas, ja, so einen Kultstatus bekommen haben. Und ich fand es super interessant, auch so dann zu lesen, was dann da so für Spieler genannt werden, weil eben Jamal Crawford zum Beispiel ist ja auch so einer, der, keine Ahnung, klar, der hat einen Sixth Man Award irgendwie gewonnen, aber das ist auch so einer, würdest du von dem irgendwo ein Trikot im Laden hängen haben? Wahrscheinlich ja. Nicht. Gleichzeitig hat er aber irgendwie einige Saisons, wo er 17, 18 Punkte im Schnitt gemacht hat. Und jeder kennt ihn und ist einer der besten Dribbler, die jemals auf NBA Hardwood unterwegs waren. Aber ja, genau, für mich, dann nehme ich Chris Anderson, der auf gar keinen Fall irgendeinen Award gewonnen hat, der einen beschissenen Slam Dunk Contest abgeliefert hat. Den nehme ich. Den Birdman.
Ich habe noch, glaube ich, noch einen. Ja. Und zwar weiß ich allerdings nicht, ob der vielleicht als Star zählt, weil es kann sein, dass der in einem Jahr mal All-Star gewesen ist, aber das war so ein ganz schwacher Jahrgang. Und zwar John Starks.
Ah, okay, ja. Ja.
Also klar, in New York ein absoluter Superstar, glaube ich.
Ja.
Also als John Starks kann, glaube ich, nicht einfach so die New Yorker Straßen runterlaufen.
Ja.
Aber das ist auch so ein Typ, der nicht mit viel Talent gesegnet war, aber so absoluten Biss hatte. Der kann dir so richtig auf die Eier gehen, wenn du gegen den spielst. Und war immer für einen guten Dreier gut. Und nachdem er halt diesen immer noch für mich überraschendsten Dunk aller Zeiten ausgepackt hat, gegen Jordan und Grant, ist er für mich tatsächlich auch ganz oben auf dieser Liste.
Ja, voll. Also ja,
also, da gibt's in Sachen, da können wir vielleicht irgendwann mal draften oder ein Ranking machen, überraschendste Dunks, In-Game-Dunks, wo du nicht gedacht hast, also von John Starks, ich sag's immer wieder, von dem wusste man vorher nicht, also ich wusste nicht, dass der dunken kann.
Ja.
Und dann geht der Baseline und zimmert über Jordan und Horace Grant drüber. Also ich selbst als Lakers-Fan bin ich da ausgeflippt.
Und da, überraschendste Dunks, haben wir vorhin den anderen Chris Anderson, der jetzt aktiv am College ist, der Dunk, den der da gemacht hat bei der deutschen Nationalmannschaft, der fällt tatsächlich auch in diese Kategorie, weil das war auch so ein Moment, wo ich so gedacht habe, heilige Scheiße, was geht's auf einmal los?
Fastbreak-Situation, one-on-one.
Aber voll
Dunk. Und dann springt er ab und haut das Ding da durch.
Also das war, fuck, Mann. Das war abnormal, was der da gemacht hat. Ja, aber das können wir machen. Also insgesamt, wie gesagt, so dieses Non-Superstars irgendwie, das ist insgesamt ein cooles Thema auch. Also nicht nur so, hey, wer ist dein Favorite? Ich finde, das ist auch was, wo man ab und zu einfach mal, also auch kannst du gerne, wenn du irgendwie sagst, hey, weißt du, an wen ich neulich gedacht habe, den und den oder so, wo man immer mal so ein bisschen in Erinnerung schwelgen kann, weil ich finde, es gibt einfach so Spieler, ich weiß nicht aus welchen Gründen, es ist manchmal unerklärlich, die einfach irgendwie bei einem hängen geblieben sind. Auch aus den 90ern, die einfach irgendwie hängen geblieben sind und ich weiß über die an sich gar nichts eigentlich. Und ich weiß auch gar nicht, also ich wahrscheinlich, wenn ich dann bei manchen von denen die Stats nachschauen würde, so wow, der war viel besser, als ich gedacht hätte. Aber es sind einfach, also es sind so Namen, die habe ich einfach im Kopf.
Kennst du noch Lindsay Hunter?
Ja, voll, klar.
Siehst du, das ist so ein Name, der bei mir hängen geblieben ist aus so einer Zeit. Also Lindsay Hunter.
Detroit Pistons Point Guard auch dann, ne? Ja.
Ja.
Ja. Ja, und da auch so, also bei mir, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie, weil, ja gut, der ist hängen geblieben, weil er für mich damals als Kind so ein absoluter Anti-Spieler war vom Aussehen her. Joe Wolf.
Oh ja.
Das war einfach so ein Typ, da ich gedacht, das ist doch kein NBA-Spieler, der ist zwar groß, aber was ist denn das? So, und der sah aus, auch irgendwie wie ein Arschloch, so ein bisschen. Und das ist aber so ein Spieler, keine Ahnung, seinen Namen, den habe ich einfach 2-3 Mal pro Monat im Kopf. Ich weiß nicht warum. Der ist irgendwie immer, wenn ich an, auch immer, wenn wir zwei über irgendwas reden mit skurrilen Spielern oder irgendwas, mir fällt jedes Mal Joe Wolf ein.
Das war Joe Wolf nicht in unserem Draft von wegen Anti-Baller-Draft?
Boah,
hast du den nicht gepickt?
Habe ich den mit reingenommen?
Nee, du hattest den. Nee. Ah, wie diese eine.
Nee, Joe Wolf habe ich.
Du hattest diesen anderen, diesen aus Phoenix, glaube ich, oder so.
Joe Wolf habe ich auch nicht dabei, aber wen hatte ich aus Phoenix?
Ja, also für alle, die nicht Bescheid wissen, wir haben nämlich die sogenannten Anti-Baller gedraft, und zwar Leute, die nicht aussehen wie Basketballer. Da haben wir eine ganze Folge, dem haben wir eine ganze Folge gewidmet. Also, wenn ihr euch das anhören mögt, dann müsst ihr so ein bisschen zurückgehen. Ich weiß nicht, ich glaube, es war Folge 7 oder 8 oder so.
Ja.
Das hat Spaß gemacht, ja.
Ja. Ja, aber lass uns da mal wieder ein bisschen Hirnschmalz investieren in solche Themen, weil das taugt mir auf jeden Fall. Das ist geil.
Sehr gut. Ja, dann machen wir das. Aber dann war's das für diese Episode.
Yes, sir.
Vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören und Zuschauen. Bitte liked, abonniert und kommentiert. Und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Und wir sind
so
raus.
So schaut's aus.
Ciao.
Peace.
And now, ladies and gentlemen, the original.
Go, 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 go. Reload it.